Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich darüber, wie das Chorsingen eine lebendige Art der Demokratieerziehung sein kann und welche Möglichkeiten das Singen in einem Chor bietet, um Partizipation und Selbstbestimmung und auch Verantwortung zu erleben und zu gestalten. Heute kommt eine kleine Ferienfolge, denn hier in Berlin sind Winterferien und ich sitze gerade im Zimmerchen in den Künstlerzimmern oben im Theater, im Theater Polski in Stettin, wo mein Mann und mein älterer Sohn gerade 2,5 Monate gewohnt haben, denn deren Zeit geht jetzt hier zu Ende, diese Woche ist Premiere und wir sind jetzt zu Besuch und nehmen die dann wieder mit zurück nach Berlin. Und mein Sohn ist hier ja zur Schule gegangen, 2,5 Monate und hat im Stück mitgespielt. Und da geht jetzt so eine besondere Zeit auch zu Ende für ihn. Und ja, und ich sitze hier und denke über die Welt nach und die Welt macht mich traurig und ratlos und manchmal sogar mutlos. Denn wenn wir uns so die Weltlage anschauen, dann merke ich, dass mich das sehr beschäftigt und ich mich dann so ein bisschen frage, worüber soll ich hier sprechen, wenn die Welt in so einem destruktiven Miteinander gerade agiert. Und deshalb nehme ich diese Folge auf, um mir selber Mut zuzusprechen und dir vielleicht damit auch, denn um wieder so das Zepter zurückzugewinnen und sich wieder zu fragen, wo ist eigentlich mein Handlungsspielraum? Denn ich glaube, das Gefühl von Ohnmacht können wir am besten überwinden, indem wir uns die Verantwortung klar machen und den Handlungsspielraum vergegenwärtigen, den wir selbst haben innerhalb unserer Aufgaben. Und hier sprechen wir natürlich mit Menschen, die Chöre leiten, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und dann wird mir wieder bewusst, was für eine wunderbare und kraftvolle Aufgabe das ist, der wir nachgehen dürfen. Denn das Chorsingen kann so ein lebendiger Ort von Demokratieerziehung sein, denn ein Chor ist ja wie ein kleiner Mikrokosmos von Gesellschaft. Überall kommen Menschen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Bedürfnissen, unterschiedlichen Meinungen zusammen. Und die Frage, wie daraus ein funktionierendes Miteinander werden kann, ist doch die Frage, der wir jeden Tag in unserer Arbeit nachgehen. Und gerade in der Musik dürfen wir aus den Stimmen der vielen ein harmonisches, musikalisches Ganzes erschaffen. Und trotzdem hat ja jeder Einzelne seine Stimme und nur in der Zusammenarbeit entsteht ein stimmiges Ganzes. Und genau das ist ja das, was wir gesellschaftlich in einer Demokratie brauchen. Jede Stimme zählt, egal ob sie laut oder leise ist, und sie trägt bei zu einem großen gemeinsamen Ganzen. Und demokratisches Handeln ist auch davon geprägt, dass wir Partizipation leben und gleichzeitig Verantwortung übernehmen. Und ich finde, diese zwei Begriffe sind so wunderbare zwei Seiten einer Medaille, kann man so sagen. Denn ja, wir dürfen uns einmischen und wir dürfen mitbestimmen. Und ja, wir müssen aber auch Verantwortung übernehmen für unser eigenes Handeln und uns auf gemeinsame Regeln einigen. Denn ansonsten funktioniert ja auch keine Gesellschaft. Und genau das ist das, was wir im Chor leben. Also, wo können wir Kindern und Jugendlichen Erfahrungen geben, dass sie sich beteiligen können, dass sie sich als selbstwirksam erleben, dass sie merken, ihre Stimme wird gehört? Und gleichzeitig, wie können wir sie stärken, dass sie Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft, für das gemeinsame Ergebnis und dass sie sich an gemeinsame Grundwerte halten, so nenne ich es jetzt mal, an eine Verbindlichkeit, die den Rahmen setzt, was ein Chor ist, was eine Chorprobe ist und innerhalb dessen wir ein gemeinsames, schönes Ergebnis erschaffen können. Das sind Erfahrungen, die wir durch unsere Arbeit Kindern und Jugendlichen schenken können. Und wenn wir uns diese Jugendwahlstudien anschauen in den letzten anderthalb Jahren, dann ist das ja wirklich besorgniserregend. Und die Studien sagen aber eben auch, die jungen Menschen, die AfD wählen, sind stark verunsichert. Sie sind getrieben von Angst und von dem Gefühl, vielleicht auch ausgeliefert zu sein einer Welt, die für sie nichts mehr übrig hat. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, wo kann ich meinen Wirkungskreis verstärken, um andere Erfahrungen Kindern und Jugendlichen mitzugeben und ihnen von einer anderen Welt zu erzählen, die es auch in dieser Welt gibt. Denn ich möchte zeigen, dass wir Gestalterinnen von Leben sind, dass nicht nur andere über uns bestimmen, sondern dass wir selbst für unsere Träume und Ideen losgehen können und dass wir uns so selbstwirksam und auch machtvoll erleben können. Und wenn wir uns fragen, wo kann denn im Chor vielleicht auch Mitbestimmung und Partizipation stattfinden, so glaube ich, gibt es da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube auch, jeder Leitende darf selber schauen, in welchen Bereichen er diese Mitbestimmung leben will und wo vielleicht auch der Chorleiter oder die Chorleiterin sagt, und das ist das Setting und das verhandle ich nicht, bestimmte Dinge. Denn das ist ja das Spannungsfeld, in dem wir immer wieder unser Handeln ausloten müssen. Also ich hatte zum Beispiel gerade eine schöne Erfahrung, wo die Kinder sich eingemischt haben. Ich spreche jetzt über eine Gruppe, da sind die Kinder 9 bis 11. Und wir haben eine Tutti-Probe. Wir haben 2 Stimmproben die Woche und eine Tutti-Probe am Freitag. Und die Tutti-Probe ist schon immer eine Herausforderung, denn wir sind in einem relativ überakustischen Raum und es sind, wenn alle da sind, 65 Sänger in einem Raum an einem Freitagnachmittag um 17.30 Uhr. Und das ist nicht unbedingt die konzentrierteste Probenatmosphäre und manchmal nicht so leicht, da einen guten Fokus in die Probenarbeit zu bekommen. Und es gab so ein paar Freitagsproben, die waren sehr unruhig und ich war ein bisschen frustriert. Und dann habe ich mit den Jungs gesprochen und gesagt, Leute, irgendwie, das ist so anstrengend und wir kommen nicht so richtig voran. Was können wir anders machen? Weil ich sehe, dass ihr mit eurem Freund gern quatschen wollt und gleichzeitig ist die Probe eigentlich nicht der richtige Ort. Was können wir tun? Und dann haben die Kinder eben selber Ideen entwickelt und gesagt, na ja, wir wollen halt einfach dann auch mal mit unserem Freund reden. Wir sehen den ja nur im Chor. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie kann das gelingen, dass wir trotzdem gut proben können und wie wir diese Bedürfnisse in Einklang bringen können. Und natürlich gab es verschiedene Ideen von mir. Ihr trefft euch doch ein bisschen früher, bleibt doch noch danach zusammen und quatscht ein bisschen. Aber es gab eben auch diesen Wunsch, so dass man einmal ein bisschen mit dem Nachbarn plappern kann. Und dann haben wir die Plapperpause darüber abgestimmt und gesagt, okay, wir machen eine 5-minütige Plapperpause in der Mitte der Probe. Und der Wunsch ist aber, dass diese Pause schon dazu führt, dass der restliche Zeit fokussierter geprobt werden kann. Denn natürlich, wenn wir in einer ruhigeren Atmosphäre proben können, kommen wir weiter und dann können wir auch locker mal 5 Minuten Pause machen. Und das haben wir einfach als ein kleines Experiment genommen und die Kinder haben es dann aber auch natürlich total eingefordert. Und ich habe ein Kind bestimmt, was auf die Uhr guckt und mir Bescheid sagt, wann die Pause ist, die wir vereinbart haben, weil ich das ansonsten natürlich vergesse. Und es war eine total schöne Erfahrung in Bezug darauf, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Und das ist natürlich nicht meine Lieblingslösung, denn ich möchte gerne durchproben. Aber wir haben gemeinsam einen Kompromiss gefunden, der dann für alle ganz gut funktioniert hat. Oder noch ein Beispiel aus meinen Proben. In den letzten Wochen war das Thema, also wir haben im Weihnachtsprogramm And the Glory of the Lord von Händel gesungen. Und da gibt es ja diese ganzen polyphonen Einsätze, die so ein bisschen die Herausforderung in dem Stück auch sind, bei den Einsätzen wirklich präsent zu sein. Und dann habe ich eben gesagt, naja, eigentlich soll sich jeder fühlen, wie als wäre er Stimmführer oder Stimmführerin. Und derjenige sein, der gleich beim ersten Ton bereits da ist und pünktlich einatmet und die ganze Gruppe anführt. Und dann haben die Kinder gefragt, was ist denn ein Stimmführer? Und dann habe ich das erklärt aus dem Orchester. Ich habe gesagt, so auf dem Brustbein, das ist unser Stimmführerpunkt, den klopfen wir einmal. Dann richten sich alle so ein bisschen auf und dann habe ich gesagt, den aktivieren wir einmal und sagen, okay, jeder fühlt sich jetzt als Stimmführer und jeder geht in diese Aktivität und sagt, ich möchte derjenige sein, der ganz pünktlich den Einsatz da rein singt und die anderen mitnehmen. Und dann kam die Idee von den Kindern auf und sagten, oh ja, können wir auch einen Stimmführer wählen? Und ja, ich habe das nicht sofort aufgegriffen, aber es kam dann eben immer wieder und dann habe ich gemeint, okay, also dann lass uns doch drüber reden, was ist denn ein Stimmführer? Was zeichnet den denn aus? Das ist ja nicht dasselbe wie ein Klassensprecher. Also das beliebteste Kind der Klasse wird Klassensprecher, so ist das hier ja nicht, sondern wer wird im Orchester Stimmführer? Der eigentlich vielleicht am besten spielt und am meisten auf Zack ist. Und wie können wir jetzt genau einen Stimmführer wählen? Also dann haben wir sozusagen gemeinsam überlegt, wie wir das jetzt machen wollen, weil ich gesagt, ich möchte jetzt nicht den Stimmführer auswählen, sondern ich möchte gerne, dass wir das dann gemeinsam machen. Und dann haben wir Eigenschaften gesammelt, was ein Stimmführer auszeichnen müsste. Was soll der, wie sollte der sein im Chor? Und das war total süß. Dann haben wir auf der Tafel lauter Eigenschaften gesammelt. Und dann habe ich die vorgelesen und gemeint, naja, also das ist jetzt der Miss Perfect Chorsänger und natürlich sind wir alle nicht perfekt und wahrscheinlich gibt es keinen, der alle diese Eigenschaften 100% immer auf sich vereint. Also singt immer die richtigen Töne, hat immer alle Einsätze parat, hat nie die Noten vergessen, ist immer rücksichtsvoll gegenüber den jüngeren Sängern und hilft und unterstützt die, kennt sich gut in seinen Noten aus und so weiter und so fort. Aber wir können vielleicht trotzdem sagen, welche Sänger am meisten in dieses Bild passen. Und ich habe dann einfach gesagt, jeder darf einen vorschlagen, der für sie auf diese Eigenschaften passt. Und das war richtig schön, weil nämlich die Kinder dann nicht ihren besten Freund vorgeschlagen haben, sondern wirklich überlegt haben, wer ist hier eigentlich im Chor, so der sichere Chorsänger, der immer ganz gut Bescheid weiß, wie es hier musikalisch läuft. Und dann hat sich schon rausgestellt, dass es eben so ein, ja, so 5, 6 pro Stimmgruppe gab, deren Namen sich eben immer wieder wiederholt haben. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir dann sozusagen wählen, jetzt nach den Ferien. Das steht jetzt sozusagen noch aus. Und was das jetzt wirklich für Konsequenzen hat für die Chorgruppe, das weiß ich jetzt auch noch gar nicht. Aber es war irgendwie so ein schöner Prozess, mit den Kindern da durchzugehen, weil sie sich das gewünscht hatten und wir dann gemeinsam überlegt haben, wie kann man denn einen Stimmführer wählen und wie wollen wir das handhaben. Und natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel können wir einfach mal Rollen tauschen und sagen, ein Sänger kommt nach vorne und darf den Chor dirigieren. Oder ein oder auch eine Kleingruppe an Sängern, die dürfen einmal nur zuhören und ein Feedback geben und sagen, was sie gut fanden, was sie noch verbessern würden. Mit Bewegung kann man auch ganz viel partizipativ arbeiten und den Kindern ganz viel eigenen Gestaltungsraum und eigene Entscheidungen überlassen. Zum Beispiel mache ich ja mit den Jüngeren gerne den Wassermann als Bild für die freien fließenden Bewegungen. Darüber habe ich auch in der Folge über Bewegung gesprochen. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir die gerne an. Da gibt es auch noch ein paar Gedanken dazu, zu diesen Bewegungsqualitäten. Und ich versuche die Kinder durch dieses Bild, dass sie wie der kleine Wassermann durch den Mühlenweiher schwimmen zu einer Melodie, die ich für sie singe oder am Klavier spiele, in diese frei fließende Bewegung zu bekommen. Aber wie diese freien fließenden Bewegungen aussehen, das ist ja total frei. Also das kann sehr, sehr vielfältig aussehen. Und das heißt, ich gebe nichts Konkretes vor, sondern ich rege an, bin ein Vorbild und lade gleichzeitig ein, ins eigene Experiment zu gehen. Und da kann man eben total schön verschiedene Arten von Spiegelübungen machen. Also, dass man eben dann ein Kind vielleicht sagt, okay, du hast so besonders schöne Bewegungen gehabt. Mach du die doch mal vor und alle spiegeln deine Bewegung. Das ist total schön, um das Bewegungsrepertoire auch von den einzelnen Kindern zu erweitern, dass wir sie ein bisschen locken in Bewegungen, die sie so erstmal von sich aus nicht im Repertoire haben und vielleicht nicht auf die Idee kommen, das selber so zu machen. Eine andere Idee im Bereich Bewegung, metrisch-rhythmische Kompetenz. Ich baue manchmal mit den Jüngeren so Rhythmusmaschinen, also dass ich ein Lied für sie singe oder spiele und sie sollen die, ich nenne es die Großen, die Kleinen, die Mini und die Riesenschläge in Bewegung darstellen und sie sollen einfach eine Bewegung erfinden zu diesem Puls. Und dann können wir gemeinsam entscheiden, welche Bewegung finden wir am besten und die repräsentiert dann diese rhythmische Ebene und dann können wir diese verschiedenen Metrumstrukturen sichtbar machen über eine gleichbleibende Bewegung und deswegen nenne ich das die Rhythmusmaschine. Dann kann man Duos, Trios oder Quartette zusammentun und jeder repräsentiert eine andere metrische Ebene und das wird dadurch sehr stark erlebbar, dass alles gleichzeitig stattfindet, aber alles in dem anderen enthalten ist und die Auswahl dieser Bewegung, aber die versuche ich möglichst nicht vorzugeben, sondern nur Anregungen zu geben und dann die Kinder einzuladen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Und dann dürfen sie eben auch mal bestimmen und sagen, alle machen jetzt genau meine Bewegung, weil die für die haben wir uns jetzt entschieden, als großen Pulsschlag zum Beispiel. Dann kennen bestimmt die meisten das Konzept vom Vocal Painting. Das ist ja auch ein Ansatz, wo alle in der Gruppe die Führung übernehmen können und über diese verabredeten Zeichen Klänge gestalten können. Wenn du dich damit nochmal näher beschäftigen willst, ich packe dir noch einen Link in die Shownotes, da kannst du nochmal ein bisschen mehr drüber lesen. Und auch das Konzept vom Intelligent Choir ist auch ein Ansatz, um Chorhierarchien, Leitungshierarchien aufzulösen und einen ganz starken partizipativen Aspekt in die Chorarbeit zu integrieren, ist auch super spannend. Also auch dazu mache ich dir einen Link und da kannst du dich nochmal weiter darüber informieren. Es gibt natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, wie wir Mitbestimmung und Partizipation gestalten können im Kinder- und Jugendchorbereich. Und wenn du magst, schreib mir gerne deine Ideen oder was du machst, um den Kindern eine Stimme zu geben in ihrem Chor. Und wenn es dir manchmal auch so geht wie mir, gerade in dieser Woche, dass du, wenn du auf die Welt schaust, dich irgendwie ohnmächtig und etwas hoffnungslos fühlst, was die Zukunft dieser Welt angeht, vielleicht hilft dir auch dieser Blick darauf, wie wir unsere junge Generation stärken können, dass sie handlungsfähige Bürgerinnen und Bürger der Welt von morgen werden. Und passend zum Thema hat mich diese Woche ein kleiner Text so das Herz erwärmt und zum Schmunzeln gebracht. Das ist der Text von dem Bruder einer Freundin, der Pfarrer in Süddeutschland ist und 1997 in der 11. Klasse Überlegungen angestellt hat aus seinem Schulalltag. Und dieser Text zeigt vielleicht, wie wir besser Hoffnung geben sollten, als unserer jungen Generation immer nur mit unseren Sorgen und unseren negativen Bildern der Zukunft dieser Welt zu konfrontieren. Also wie gesagt, dieser Text kommt aus dem Jahr 1997 und es hat ein Elftklässler Jakob Späth geschrieben. Ich glaube sicher daran, dass es die nächste Generation noch geben wird, egal was ich im Erdkundeunterricht über den Kometeneinschlag im Jahre 2020 gehört habe. Ich habe nichts am Hut mit Fortschrittsglauben, der wurde mir in Religion ausgeredet, aber ich hoffe, dass das nächste Geschlecht nicht im Krieg um die wenig übrig gebliebenen Frischwasserquellen versinkt, obwohl mir vom Chemielehrer versichert wurde, dies werde der Fall sein. Auch ganz im persönlichen Bereich hoffe ich, dass ich einmal eine Frau finden werde, obwohl mir der Gemeinschaftskundelehrer statistisch bewiesen hat, dass dies unwahrscheinlich ist. Und ich glaube daran, dass ich mit ihr Kinder bekommen kann, obwohl ich in Biologie gelernt habe, dass Männer meiner Generation nicht mehr genügend gesunde Spermien produzieren können. Egal, ob mir der Englischlehrer sagt, dass ich auch in Deutschland demnächst Ghettos, Mord und Rassenunruhen erleben werde, mich der Französischlehrer vor Flüchtlingswellen aus ehemaligen französischen Kolonien warnt, der Griechischlehrer auf die Analogie von heute zum alten Griechenland kurz vor dem Untergang der Polis hinweist, der Sportlehrer erklärt, ich werde mit 45 ein bewegungsunfähiger Krüppel sein, der Musiklehrer sagt, ich bin mit 30 taub von zu lauter Musik, der Kunstlehrer meint, meine Unfähigkeit wäre Ausdruck für den generellen Zerfall der menschlichen Fähigkeiten. Irgendwie glaube ich, dass ich heute den Lehrern nichts geglaubt habe. Ich möchte mich außerdem nochmal bedanken bei allen Menschen, die an meiner Umfrage teilgenommen haben. Das ist total spannend für mich und auch ich freue mich, dass es so viele ausgefüllt haben, diesen Fragebogen. Denn so sehe ich vielmehr, welche Menschen eigentlich diesen Podcast hören. Und ich freue mich natürlich, dass es eine sehr große Altersmischung gibt. Das finde ich ganz toll. Also es ist relativ gut verteilt zwischen allen Altersgruppen, zwischen 20 und 60 und älter. Also genau. Und das habe ich natürlich erwartet. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Frauen als Männer. Das liegt natürlich an diesem Beruf, der auch sehr weiblich geprägt ist. Und ich freue mich über alle Männer, die in diesem Beruf tätig sind. Denn ich finde, wir brauchen mehr Männer in den pädagogischen Berufen. Und es sind überwiegend Menschen, die ein Musikstudium abgeschlossen haben. Viel, viel weniger Menschen, die als Quereinsteigerin in musikpädagogischen Berufen arbeiten. Und am stärksten vertreten ist die Altersgruppe 8 bis 12 Jahre. Also die meisten Menschen arbeiten in dem Alterssegment 8 bis 12. Aber insgesamt verteilt es sich doch auch nach unten und oben, also im Großen und Ganzen die ganze Bandbreite der Kinder- und Jugendchorarbeit interessiert euch und das ist auch total schön zu sehen. Spannend finde ich auch die drei größten Herausforderungen im chorpädagogischen Berufsalltag. Da haben auf den vordersten Plätzen Chorklang, Intonation und chorische Stimmbildung. Das ist natürlich auch ein Thema, was einen immer begleitet, deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht so, weil das, glaube ich, egal in welchem Bereich man arbeitet, das ist immer ein Thema. Und direkt dicht gefolgt von der Frage der abwechslungsreichen Probenmethodik, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe auch vor, dazu noch viele Folgen zu machen. Und an dritter Stelle Konzentration, Disziplin und Motivation. Und auch das ist ein Thema, wozu man noch viel sagen kann und was sehr spannend ist und worüber ich noch gerne spreche. Dann gab es ja die Frage, welche Gefühle fühlst du am häufigsten in deinem musikpädagogischen Alltag? Und es freut mich natürlich, dass ganz vorne die ganzen positiven Gefühle liegen. Das heißt, ihr liebt euren Beruf, würde ich mal sagen. Und das freut mich, viele motivierte und erfüllte Menschen in diesem Beruf begleiten zu dürfen. Und ich hoffe, dass du vielleicht ein kleines bisschen weniger frustriert und deprimiert auf diese Welt und das Weltgeschehen schaust, wenn du für dich ein bisschen mitnehmen konntest aus dieser Folge, welchen Handlungsspielraum du auch hast, Kompetenzen zu stärken, die Gesellschaft von morgen mitzugestalten durch deine pädagogische Arbeit und Hoffnung zu schenken. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.